Hands-on, der Baumaschinen-Podcast mit Kerstin Thiele.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Kerstin Thiele, ich bin Journalistin und Chefredakteurin der Fachzeitschrift BD Baumaschinendienst und ich freue mich, ab sofort auch über diesen Kanal über das zu berichten, was die Branche im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Immer im Gespräch mit verschiedenen Fachfrauen und Männern. Wir starten mit einem auf mehreren Ebenen innovativen Baustellenprojekt. Es geht um den vollelektrischen Rückbau des Siemens Technologiecampus in Erlangen. Das Projekt zeigt, Abbruch geht auch ganz leise und klimaschonend, auch im industriellen Stil. Und das wiederum eröffnet Unternehmen in der Abbruchbranche neue Möglichkeiten für die Zukunft. Wie das gelingen kann, erklärt mein heutiger Gast Peter Bauer aus erster Hand. Er ist Segmentleader bei Volvo Construction Equipment und hat das Pilotprojekt mitverantwortet. Hallo, Herr Bauer.
Hallo, Frau Thiele, und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Starten wir gleich ins Thema. Können Sie uns kurz erklären, wie das erste vollelektrische Abbruchprojekt überhaupt zustande gekommen ist? Ich glaube, es hat mit einer etwas längeren Nacht in Schweden zu tun. Und es stellt sich mir die Frage, was war eigentlich Ihr Ziel dabei?
Ja, letztendlich sind wir zu diesem Projekt eigentlich etwas im Zufall gekommen, muss ich sagen. Es gab definitiv auch eine längere Nacht. Diese Nacht wurde aber so lang, weil der Herr Metzner und ich so im Gespräch vertieft waren und so gemerkt haben, dass die Interessen von uns übereinstimmen, dass es etwas länger wurde und auch sehr schön wurde. Der eigentliche Anlass für das Ganze war ein Event von Volvo, zu dem wir Kunden eingeladen haben und konventionelle Abbruchmaschinen gezeigt haben. Es war der Launch unserer neuen F-Serie von den High-Reach-Maschinen, also diese spezielle Abbruchmaschinen, die bis zu 30 Meter Höhe in dem Fall, die wir gezeigt haben, arbeiten können. Mhm. Und da war der Herr Metzner. Und wir haben dann zusammengesessen und haben dann erzählt und haben einfach mal grundsätzlich über das ganze Abbruchthema erzählt, ab von den Maschinen, die wir jetzt da gezeigt haben, und gemerkt, dass Nachhaltigkeit, Elektrifizierung, dass, wie man sich für die Zukunft ausstellt, doch sehr interessant ist. Und hier haben wir gemerkt, dass wir von Volvo mit unseren Zielen, Science-Based Target, gewissen Anteil unserer Produktion mit elektrischen Maschinen, völlig übereinstimmen mit den Ansichten von Herrn Metzner, der sagt, nein, wir müssen uns schon irgendwo spezialisieren und zukunftsfähig sein in der Branche. Und so sind wir da verblieben, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwas zusammen machen. Und aus diesem Treffen wurde dann quasi ein nächstes Treffen.
Mhm. Ich glaube, Ihr großes Ziel ist jetzt auch wirklich messbar, CO2 einzusparen. Vielleicht können Sie dazu noch mal sagen. Und dann interessiert mich natürlich, welche Rolle spielen Volvo-Maschinen bei diesem Projekt ganz konkret?
Ja, unser Ziel von Volvo grundsätzlich ist erstmal, dass wir bei dem Science-Based Target mit dabei sind. Das heißt, wir wollen die CO2-Emissionen reduzieren. Wir haben interne Ziele, dass eine bestimmte, wie schon gesagt, Anteil der Produktion mit elektrischen Maschinen ist. Und wir gucken halt, wo die Nischen sind, wo wir reinpassen, wo wir es machen können. Und eine von vielen, ich meine, wir haben ja auch Kompaktmaschinen, wir haben verschiedene Ansätze, wo wir reingehen wollen. Aber einer ist ganz klar auch Abbruch, Rückbau, weil Rückbau innerstädtisch, das ist so eine Sache. Mhm. Hier werden die Anforderungen für die Firmen immer etwas größer, kann man sagen. Die Nachbarschaft, ganz banal gesagt, beschwert sich über Emissionen, ob das Lärm ist, ob das Abgase, ob das Vibrationen sind, ob das Staub ist. Das alles ein Problem, wenn man mit den Abbruchunternehmen spricht, die innerstädtisch arbeiten. Das ist viel Diskussion mit Nachbarschaft. Das sind viele Probleme, die man auch verstehen kann von der Nachbarschaft. Also ist immer alles fair. Und hier probiert man halt Lösungen zu finden. Und gerade innerstädtisch ist die Idee des elektrischen Abbruchs eigentlich was, wo wir sagen, das ist was, was man braucht und was man auch realisieren kann. Weil innerstädtisch haben wir auch eine gewisse Infrastruktur. Mhm. Kann man ganz einfach von ausgehen. Mhm. Wenn ich eine Brücke abreißen will auf einer Autobahn, ist das schwierig. Da ist kein elektrisches Kabel. Warum auch? Die Brücke braucht das nicht. Aber ein Gebäude in der Stadt, da ist ja ein Kabel, weil das Gebäude auch mit Strom versorgt worden ist. Also es ist erstmal naheliegend, dass man hier hingeht und sagt, da könnte man ja auch elektrisch arbeiten, weil die Infrastruktur ist ja da. Mhm. So kommt erstmal der ganze Abbau, der Rückbau. Der Abbruch, der Rückbau, der kommt hier erstmal ins Spiel. Und die CO2-Reduzierung ist natürlich für viele Bauherren ein interessantes Thema, ESG-Ranking, Bewertung, je größer diese Firmen sind, je größer die Investoren sind, spielt das eine Rolle. Da ist auch der Fußabdruck dann ein Thema, der mit reingeht. Und daher sehen wir da Angriffspunkte, wo wir rein können. Das hat halt hier auch perfekt gepasst. Hol mal das Beispiel mit Siemens. Siemens verfolgt das gleiche Ziel wie Volvo, Science-Based Target, Reduzierung von CO2. Die wollen einen CO2-neutralen Standort bauen, haben jetzt hier auch die Möglichkeit gesehen, okay, wir können mal im Pilotprojekt auch den Rückbau CO2-neutral gestalten und haben gesagt, das passt perfekt in unsere Strategie, können wir machen. Der Bauplatz, die Baustelle, es gab Strom. Können wir später vielleicht noch drüber reden, wie wir das im Endeffekt gemacht haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gab verschiedene Möglichkeiten, haben uns dann für eine entschieden. Also hier waren die Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, gegeben. A, der Wunsch, das Interesse, das Ziel, CO2 zu reduzieren. B, eine gewisse Infrastruktur war vorhanden. Also konnten wir hier hingehen und konnten da ein Pilotprojekt aufziehen. Und da war die Firma Metzner ganz wichtig, weil sie im Prinzip den Kontakt zu den Kunden hat. Den haben wir von Volvo nicht. Unser Kunde ist der Unternehmer und der Bauer ist dann der Kunde von unserem Kunden. Und da hat dann die Firma Metzner die Kontakte hergestellt. Und so sind wir dazu gekommen. Unsere Maschinen, die natürlich elektrisch dann laufen, sind dann die Schlüsselrolle da drin.
Jetzt habe ich vorhin kurz erwähnt, es war aber auch für Sie, dadurch, dass es eine gewisse Größe hat, dieses Projekt, wahrscheinlich schon auch eine Herausforderung. Erstes Projekt in so einem industriellen Maßstab. Es sind gleich mehrere vollelektrische Maschinen zum Einsatz gekommen. Welche waren das und was waren wirklich die größten Herausforderungen, um all diese Maschinen miteinander am Laufen zu halten, um sie zu integrieren?
Ja, wir haben hier... Also im Hause Volvo haben wir schon mehrere dieser Pilotprojekte gemacht, aber tendenziell eher mit kleineren Maschinen, in dem Kompaktbereich innerstädtisch, Kabel verlegen, kleinere Reparaturen an Gehwegen, Straßen, so kleinere Infrastrukturmaßnahmen würde ich jetzt mal nennen. Mhm. Und da haben wir schon Erfahrung. Wir haben auch schon mit größeren Maschinen gearbeitet, aber dann waren das mal ein 25-Tonnen-Bagger, ein 23-Tonnen-Bagger, vielleicht mal zwei, die Maschinen. Als solche haben auch schon alle getestet, die wir haben, auch den Radlader, den großen. Aber dass wir alles auf einer Baustelle hatten, das war jetzt neu. Also wenn ich es mal einfach aufzähle für die Dimensionen, wir hatten zum Peak auf der Baustelle im Prinzip einen kleinen Radlader, einen L20. Wir hatten einen kleinen Kompaktbagger, 1,8 Tonnen. Wir hatten einen großen Radlader, in L120. Wir hatten einen EC230 elektrisch. Wir hatten einen EW, ein Materialhändler, 25 Tonnen, Kabel gebunden. Wir hatten zwei Volvo-LKWs, wir hatten einen FH-Truck, einen Sattelschlepper und einen Hakenlift. Und das waren jetzt 7 Maschinen nur von Volvo. Dazu kamen noch 2 Abbruchroboter von Husqvarna, die kabelgebunden laufen. Wir hatten noch eine Prescheranlage von Klemann. Wir hatten zeitweise eine Siebanlage von Klemann. Wir hatten sogar einen elektrischen Kran auf der Baustelle. Also wären wir jetzt bei 11 Maschinen. Mhm. Wie wir zum gleichen Zeitpunkt auf der Baustelle hatten. Natürlich läuft nicht alles zum gleichen Moment oder muss nicht alles gleichzeitig geladen werden. Aber diese Anzahl der Maschinen so zu managen, dass es funktioniert, das war die Herausforderung. Und wir hatten eigentlich auch noch nie seitens Volvo in der Dimension gearbeitet, dass man vorher hat man mit 63 Ampere, 125 Ampere Steckdosen gearbeitet. In diesem Fall, die kennt man auch noch, diese CE-Steckdosen, das ist noch so Industriestandard. In dem Fall musste man einfach hingehen und sagen, okay, wir brauchen direkten Anschluss an den Transformator mit mehreren wirklich starken Anschlüssen für die verschiedenen Maschinen zu betreiben. Und das war jetzt ein neuer Level, wo wir hatten. Und hier sind wir im Prinzip so weit gegangen mit der Stromversorgung, dass wir mit den Stadtwerken einen eigenen Transformator am Ende hatten, den wir an 20.000 Volt Netz in der Straße angeschlossen haben und damit die ganze Versorgung auf der Baustelle sichergestellt haben.
Mhm. Sie haben es vorhin ganz kurz angesprochen, es sind Geräte kabelgebunden gelaufen, sind aber auch akkubetriebene Geräte gelaufen.
Der Großteil der Maschinen ist akkugetrieben gelaufen. Also kabelgebunden wäre jetzt gewesen von der Anzahl, oder wenn wir mal gucken, das wäre dieser Umschlagsbagger gewesen, den wir zum Abbruch benutzt haben. Dieser EW240MH, der war kabelgebunden. Der Prescher war kabelgebunden, aber der steht ja auch stationär, mehr oder weniger. Und die beiden Abbruchroboter laufen kabelgebunden. von Husqvarna. Aber die anderen Maschinen, die sind alle mit Batterie gelaufen. Also die beiden Trucks, die wir hatten von uns, den Hakenlift und Sattelschlepper, logisch mit Batterie, der große, der kleine Radlader mit Batterie, der kleine Kompaktbagger und der 25-Tonnen-Kettenbagger, die sind alle batteriebetrieben gelaufen.
Wie haben Sie dann das Aufladen wieder sichergestellt? Wie lange konnten diese Geräte laufen? Sie laufen ja vermutlich nicht alle erstens zur gleichen Zeit und nicht alle über Stunden, wahrscheinlich immer nur in einem bestimmten Abschnitt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie die Wiederaufladesituation gelöst?
Also wir haben zu Beginn ist natürlich einiges an Planung notwendig. Wenn man so eine Baustelle konventionell macht, diese betrieben, wie man kennt, er ist relativ einfach. Man geht hin, man springt seine, ich sag mal salopp, seine zwei Bagger, seinen Radlader und noch irgendwie die Sachen auf die Baustelle. Der Tank-LKW kommt alle zwei Tage vorbei, alles gut, das läuft. Das ist der konventionelle Weg. Macht man sich wenig Gedanken drum, weil das Konzept so funktioniert. Was doch fair ist, ist völlig in Ordnung. Bei dem elektrischen war es jetzt so, okay, wie gehen wir jetzt da dran? Dann haben wir uns erstmal überlegt, in welchem Ablauf welche Arbeiten genau gemacht werden müssen und uns überlegt, wie lang läuft eigentlich eine Maschine in dem Fall? Also wie viel Arbeit muss die machen? Wann ist da wie welche Pause? Wenn der LKW fährt, wie weit fährt der? Wie geht das mit der Reichweite? Wann macht der seine Pause, wann er laden muss? Und haben im Prinzip so einen Zeitplan uns überlegt, wie es aussehen könnte. Kommen einfache Dinge rein, wenn eine Maschine geplant ist, für einen Prescher zu befüllen. Nach einer gewissen Zeit wird eine Pause gemacht, dann muss der Prescher mal sauber gemacht werden. Dann muss nochmal das Eisen ordentlich rausgeholt werden. Man muss mal drumherum nochmal ein bisschen Ordnung machen. Und dann hat man zum Beispiel eine kleine Ladepause. Also als ein Beispiel, so sind wir da dran gegangen. Oder beim LKW ist relativ einfach. Nach 4 Stunden muss der Fahrer eine Pause machen für eine Dreiviertelstunde, einfach rechtlich wegen den Lenkzeiten. Dann guckt man, wo könnte der dann stehen, wenn er dann im Verkehr fährt, damit man dann sieht, wo kann man den dann aufladen. Und daraus haben wir im Prinzip einen Zeitplan gemacht und uns überlegt, wie wir laden können. Und dann hat man verschiedene Infrastrukturen aufgebaut. Wir hatten eine eigene Schnellladesäule installiert auf der Baustelle, direkt am Trafo mit 150 kW Ladeleistung. Wir hatten aber auch andere Ladegeräte, die mit 40 oder 60 kW laden oder einfach auch über Nacht, also mit 22 kW einfach über Nacht laden. Und die Laufzeit der Maschinen ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt einen Kettenbagger, der heißt EC230, hat aber so quasi 25 Tonnen fast, wenn man sieht, wenn der jetzt im Abbruch ist, relativ anspruchsvoll mit Anbaugeräten, dann guckt man, dass der bis zur Mittagspause mit dem Akku kommt. Und tatsächlich ist das auch, muss man sagen, mit der Generation der Maschine, die wir da hatten, war das grenzwertig, wenn man die wirklich richtig ranholt. Und dann lädt man über die Pause nochmal oder wenn der Prescher halt mal sauber gemacht wird zwischendrin, dann lädt man zwischendrin nochmal eine halbe Stunde nach. Guckt, dass das Layout ein bisschen passt, dass die Ladesäule nicht sehr weit weg ist, dass sie irgendwo auch zentral ist. Und so kann man sich mit diesen kleinen Nachladen, sage ich mal, über den Tag arbeiten. Das ist ähnlich wie mit dem Auto. Man fährt eine weite Strecke, fährt vollgeladen los, also man hat dann über Nacht geladen bei dem Bagger, morgens vollgeladen und macht dann mehrere kleine Stopps vielleicht, wo man mal hier 10 Minuten lädt oder da 5 Minuten. Und so kann man das im Prinzip auch auf der Baustelle sehen. Andere Maschinen zum Beispiel, der kleine Radlader, der hat so über diese ganze Bauphase, der wird immer gebraucht, ist ständig irgendwie irgendwas am Machen, aber der ist jetzt auch nicht 8 Stunden am Tag durchgehend am Laufen. Und das ist so eine ganz interessante Betrachtung, die man da so merkt und auch für den Unternehmer. Man sagt immer 8 Stunden Arbeitstag, die Maschine muss 8 Stunden halten. Das heißt aber nicht, dass die Maschine 8 Stunden konstant am Fahren ist. So ein kleiner Radlader, der dann mal die Palette von A nach B und diesen Big Pack von A nach B und hier mal mit der Schaufel was sauber macht oder mit einem Kehrbesen, läuft am Ende über den Tag verteilt nur 2-3 Stunden. Also wirklich, wo man den nutzt, ne?
Mhm. Ich glaube, ein Learning war ja auch oder eine Erkenntnis war ja auch, dass zum Beispiel der Minibagger, der ECR18, in geschlossenen Räumen ganz andere Dinge verrichten kann, als jetzt zum Beispiel eine Dieselmaschine, die dort, was dort gar nicht machbar gewesen wäre ansonsten, richtig?
Genau. Das ist natürlich, wo sind wir bei den Benefits von dem Ganzen? Also eben war ja mit dem Laden, wie ich das machen kann. Da nochmal vielleicht, man muss es einfach planen. Und auf der Baustelle nochmal nachschärfen. Wir hatten verschiedene Ladeinfrastrukturen und damit kriegt man es hin. Und fairerweise, die Maschinen verbessern sich auch da. Also wir hatten jetzt von Volvo gesehen, kann ich das jetzt mit, um das schön zu sagen, das war die Generation 1, die Generation 2 von diesem 25-Tonnen-Kettenbagger hat die doppelte Laufzeit zum Beispiel. Mhm. Und damit wird es auf einmal super entspannt. Mhm. Dann andere sind die Vorteile. Und ein Vorteil von diesen Maschinen ist zum Beispiel, ich kann im Gebäude drin arbeiten ohne irgendwelche Lüftungen und Luftreiniger reinzubauen, damit ich halt keine Schadstoffbelastung für die Arbeiter habe. Man ist ja da sehr genau und Gott sei Dank wird er doch sehr genau betrachtet, dass die Arbeiter im Raum denen gut geht und nicht krank werden. Und hier kam dann wirklich Learning by Doing. Die Maschine war im Gebäude drin. Es gab eine Arbeit, die für eine Woche geplant war mit 4 Personen. Naja, und der Baggerfahrer, der da eigentlich von Hand helfen sollte, hat dann den Bagger da gesehen und gedacht, na Moment mal, es ist doch vielleicht einfacher, mich auf eine Maschine zu setzen und das mal zu probieren, als wenn ich da von Hand die ganze Arbeit mache. Und dann hat er angefangen, diese Aufgabe mal zu probieren, ob er mit dem Bagger hinkriegt. Und tatsächlich hat er dann diese Arbeit innerhalb von einem Tag gemacht, mit einer Person und in einem Bagger, wo eigentlich dann 4 Mann eine Woche für eingeplant waren. Mhm. Und das ist eigentlich nur möglich, weil man dann im Gebäude drin arbeiten kann. Und das hat keiner auf dem Schirm gehabt. Also die Firma Metzner und ich oder der Michael Metzner, der Geschäftsführer, wir haben uns viele Dinge überlegt, wo es besser sein könnte und einfacher und wo vielleicht Probleme sind. Aber wir hatten diesen Aspekt, Dinge zu machen, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte quasi, das war gar nicht so unser Punkt. Also wir hatten, das kam eher so beim, was macht denn der jetzt? Weil er kam hin, wir hatten jetzt den ganzen, hatten das hier alles fertig gemacht. Naja, das war der und der, was hast du denn da gemacht? Zeig mir das mal. Und dann kam Ulrich. Also diese Vorteile sind natürlich auch da. Und dann wurde die Maschine ständig irgendwie innen drin geholt, wo man sonst vielleicht mit einer Hilti oder sonst wo, also mit diesen Handarbeit-Tools oder sowas arbeitet oder auch vielleicht mit den Abrissrobotern von Husqvarna, weil sie elektrisch sind, hat man aber gemerkt, oh, mit so einem Mini-Bagger oder auch mit einem Radler letztendlich kann man schön da drin rumfahren, kann die Arbeit machen, kann halt mechanisierter arbeiten und einfacher und hat auch da einfach einen Vorteil draus.
Heißt, nochmal einen Schritt zurück, Planung ist das A und O bei solchen Projekten, habe ich verstanden, aber vermutlich ganz zentral ist auch einfach die Zusammenarbeit mit anderen Partnern, oder?
Ja, also Planung ist wichtig, man muss sich ja mal da reinarbeiten. Ich denke, in ein paar Jahren ist dadurch alles nochmal relativ einfach, wenn man sich mit auskennt. Momentan ist viel Planung, wenn man auch ein bisschen nochmal tiefer reingeht, den Strombedarf, welchen Trafo brauche ich, wie kann ich mit den Stadtwerken, wenn ich da am Netz hänge, das klären? Welche Informationen brauchen die? Das geht auf einmal sehr detailliert. Das ist alles neu, muss man sich mit befassen. Und deswegen Planung, das A und O. Aber auch hier das Team oder die Partner, mit denen man arbeitet. Es ist ja Neuland. Da müssen wir jetzt ehrlich sein in dem Ausmaß. Es gibt vieles, was man da schon kennt. Wenn man jetzt aus der Industrie mal reinguckt, was elektrisch gemacht wird, sind viele Dinge bekannt. Man muss es jetzt einfach nur irgendwie auf die Baustelle transferieren. Aber für die Beteiligten ist es eigentlich alles neu. Eine Baufirma kennt sich damit nicht aus. Für uns ist das Neuland, wir lernen da für alle Beteiligten. Und hier ist einfach sich trauen und drangehen und austauschen. Und dann funktioniert es. Also auch mit den Fahrern war so ein Ding. Ich muss sagen, die waren grundsätzlich offen. Hier und da war so ein bisschen, naja, mal sehen. Wann kommt denn jetzt das Tankauto endlich? Ja, waren so die Späße. Aber dann gab es so die erste Woche, da war so ein bisschen, ja, jetzt muss ich ja hier. Und dann war, naja, okay, nochmal das Beispiel. Man ist den Brecher am Befüllen und muss den sauber machen oder es ist irgendein Problem. Ne? Irgendwo auf der Baustelle ist was, uiuiui, müssen wir all gerade anpacken, jetzt ist eine Stunde Pause. Oder wir könnten eine Stunde mit den Maschinen arbeiten. Dann muss man halt noch kurz die 2 Minuten denken, ach komm, ich fahre gerade an die Ladesäule. Weil bevor die Maschine einfach rumsteht, kann sie auch gerade eingestochen werden. Und mit diesen kleinen Lernkurven kriegt man zum Beispiel den ganzen Ablauf der Baustelle schöner hin. Dann arbeiten im Gebäude drin, einfach mal probieren. Einfach mal rein und hopp und es geht. Andere ganz simple Dinge hat vorher so auch keiner gesehen. Und auch bei mir, also dieser kleine Radlader, der L20, ist so ein kleiner Kompaktradlader für so, wie gesagt, Paletten rumzufahren, Big Packs mit der Schaufel was sauber zu machen. Und letztendlich war das der Star der Baustelle. Und jeder hat sich in den verliebt. Weil man braucht auf einmal nicht mehr die Diskussion zu haben, wer hat Sprit dabei? Ah, Moment, nee, ich habe keinen Sprit dabei. Muss jemand an die Tankstelle fahren? Der Kanister ist leer. Und dann, weil man fährt, abends bei Feierabend steckt man ein, nächsten Morgen ist er voll und man fährt einfach so. Keine Diskussion, wo ist der Sprit? Keiner muss den Sprit holen fahren. Und man hat letztendlich, ich sag mal salopp, die Stinkerei mit dem Diesel oder Sprit auch gar nicht mehr in dem Buschen drin. Und das Gleiche, und da ist es schon angekommen, bei den Hand- oder Power-Tools, wenn man so nennen will, wenn man mal so einen Trennjäger holt, ist ja ein Abbruch, so ein allgegenwärtiges bei der Entkernung Gerät von Husqvarna Trennjäger, die sind heute mit Akku. Und Das macht schon jeder. Da ist jeder dabei und sieht den Vorteil. Keine Diskussion, dass die Maschine nicht anspringt, wenn man da immer dran zieht. Dann ist ein Vergaser irgendwie Dreck drin. Dann ist der Luftfilter. Wo ist jetzt das Gemisch? Ah, jetzt habe ich zwar Benzin, aber kein Mischöl. Also die ganze Diskussion wird einfach, steckt der Akku ein, danach geht es. Und da sieht man, wie einfach es sein kann. Und das war genau das Gleiche mit dem kleinen Radlader. Und das war der Star der Baustelle. Der ist einfach immer gelaufen. Den haben sie alle geliebt. Den hört man nicht. Der fährt vorbei. Den macht man einfach an und geht los. Und dann sieht man eigentlich, wie einfach auf einmal Dinge auch werden. Mhm. Man hat hier die Tankstelle quasi dabei, wenn man so will, mit der Steckdose.
Ich würde jetzt fast auch Parallelen zum Pkw-Markt ziehen. Jeder, der schon mal mit einem Elektroauto gefahren ist, ist eigentlich begeistert. Ich kenne wenige, die danach nicht irgendwie euphorisch waren und das nicht toll fanden. Da kann man ein bisschen Parallelen auch zur Baumaschinenbranche ziehen, oder? Also wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, mit so einem Gerät zu arbeiten, sind die allermeisten wahrscheinlich positiv gestimmt.
Ja. Kann man eigentlich, ne, die Parallele ist ganz gut. Ich würde die Parallele sogar aber noch ein bisschen weiterziehen. Beim Elektroauto ist es zum Beispiel so, aus meiner eigenen Erfahrung, es ist schwer abhängig davon, was man mit dem Auto macht. Also,
das stimmt.
Ich sag mal, der Außendienstmitarbeiter, der im Jahr 60.000 Kilometer fährt, muss ich wirklich sagen, ist es fraglich, ob es Sinn macht für den Elektroauto, weil einfach, je nachdem, wenn der oft weite Strecken hat und macht und tut und ist unter Zeitdruck, muss man fair bleiben, Frage, ist das das richtige Konzept? Mhm. Für die meisten ist es aber ein Perfect Fit. Ne? Je nachdem, wo man dann noch vielleicht in der Firma laden kann, man hat halt zu Hause die Möglichkeit, wie das auch immer alles so funktioniert. Super, da ist die Sache super. Wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Stadt in einem Mietshaus wohnt, hat keine Wallbox oder Ladesäule und muss immer öffentlich laden, kann man auch nochmal ein Fragezeichen dran machen. Also wenn die Sache passt, dann ist es perfekt. Und nochmal auf die Baustelle rum. Der Rückbau oder der Abbruch einer Autobahnbrücke, um die Parallele nochmal zu ziehen, da kann man vielleicht hinterfragen. Die Baustelle dauert 48 Stunden, das ist immer so über das Wochenende. Für 48 Stunden die Infrastruktur dahin zu bringen, wo gar keine ist, aus meiner Sicht muss man das gar nicht diskutieren. Das ist keine Frage, ob man das elektrisch machen sollte. Sage ich ganz klar, nein, macht keinen Sinn, Nutzen, Aufwand. Das wäre so, nee, passt also nicht, kann man rausstreichen. Wenn ich jetzt aber innerstädtisch bin und habe die Infrastruktur und sehe den ganzen Benefit für alle Anwohner und auch für die Baustelle, dass die einfacher läuft, perfekt. Mhm. Perfekter Fit. Und wenn man es dann mal gemacht hat, sieht man auch, es funktioniert. Und ich habe im Resümee ein bisschen von unserer Baustelle so das Feedback der Fahrer oder war dann alle zwei Wochen dann auf der Baustelle. Und es war erschreckend unspektakulär. Das ist so mein Resümee. Es ist dann einfach funktioniert. Und auch die Firma Metzner hat dann gedacht so, ja, irgendwie, wir haben mit allem gerechnet, dass, bildlich gesprochen, der Trafo geht in die Luft, wir legen die ganze Straße da lahm, wir kriegen hier einen Kurzschluss, es passiert das hier und das da, mir hinterm Zeitplan. Also wir haben mit allem gerechnet. Mhm. Wir haben wirklich das auch durchgespielt und so, okay, zum Beispiel haben wir bewusst in Absprache mit der Firma Siemens keinen vorhandenen Trafo auf dem Standort genutzt, weil da auch Produktion dran hängt. Also hätten wir da irgendwas, Kurzschluss, Probleme verursacht, hätte die Produktion gestanden. Und das wäre halt doch ein sehr großer Schaden gewesen. Da haben wir uns dann zum anderen Anschluss in der Straße entschieden. Also wir haben schon Risikoabwägungen da gemacht. Und am Ende war es erschreckend unauffällig. Es ist einfach gelaufen. Die Fahrer waren so, oh, ne, mit dem Lade klappt jetzt. Oh, ja, alles gut. Ne, funktioniert. Gab dann Kleinigkeiten mit Kabelführungen. Klar, kann man immer was besser machen. Aber es war echt erschreckend unauffällig. Also es hat dann einfach, wie Sie sagen, mit dem Elektroauto, es hat dann einfach funktioniert und jeder war froh.
Okay. Vielleicht ganz kurz noch konkret zu Erlangen. Wie geht es dort jetzt nach dem Abbruch weiter? Geht es dort auch voll elektrisch weiter oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Wir haben den Abbruch als Pilotprojekt gemacht mit der Firma Siemens und sehr proaktiv von der Firma Metzner und von uns. Der Hochbau war da vorher schon in der Diskussion und da wird jetzt, also der Hochbau, da laufen elektrische Krane, das ist ja normal, aber die Erdarbeiten für den Hochbau, die laufen konventionell, weil wir im Prinzip da jetzt sehr vorgeprescht sind mit unserem Projekt. Aber die Firma Siemens überlegt sich natürlich auch, wie sie da weitermacht, diese Ausschreibung generieren wird und überlegt sich auch ihre Strategie, wie sie das hinkriegt und holt dann einfach die Anforderung, CO2-neutral zu sein. Mit dem Gegengewicht, das ist ja auch immer ganz wichtig, der Wirtschaftlichkeit, wo kommt man da hin, wie kann man vergleichen und will die Dinge jetzt auf die Waagschale legen und gucken, wie allgemein bei Bauprojekten da weitergeht. Also im Prinzip haben wir da jetzt einen Stein ins Rollen gebracht.
Mhm. Welche Lehren zieht Volvo aus dem Projekt? Haben Sie jetzt plötzlich weitere Ideen für Maschinen oder wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie da ganz konkrete Learnings mitgenommen?
Ja, also aus den Projekten, das ist ja auch der Sinn davon, dass man nicht nur eine Maschine betrachtet, sondern die ganze Infrastruktur oder ich sage mal die ganze Baustelle. Sagen wir mal so Infrastruktur, die ganze Baustelle. Wir sehen, dass wir in unserem Portfolio da nachlegen müssen. Was auch zum Teil schon auf dem Weg ist, aber einfach so seine Zeit braucht, aber dass wir da noch Potenzial haben. Und wir sehen auch die ganzen Fragen, die auftauchen zum Thema Infrastruktur. Ein paar konnten wir vorher absehen, ein paar andere muss man jetzt auch mal lernen, dass wir da Lösungen noch besser finden müssen und noch einfacher machen. Also dass man einfach daraus lernt, ob das Fragenkataloge sind, Checklisten, die man vorher hat, einfach sagt, okay, man braucht das und das und das, das und das muss ich wissen, Achtung, hier muss man aufpassen, das ist ein kritisches Thema, hat gar keiner auf dem Schirm gehabt, das hier, das wussten wir. Also, dass man in der Planung der Baustelle, einmal die Maschinen und einmal die Planung der Baustelle, dass man da die Maschinen, das Portfolio auffüllt sozusagen und bei der Planung einfach noch besser werden, dokumentieren, unseren Kunden helfen können, damit man einfach am realisieren kann. Denn das ist eigentlich auch so eine Sache, die wir da mitholen. Wir sind doch da rein gestartet und dachten so, ui, mal gucken. Am Ende ist doch mehr möglich, wie man denkt. Und es ist auch schon viel mehr auf dem Markt. Und mit der Erkenntnis können wir natürlich auch weitergehen. Also es gibt viele Lösungen und Ansätze, die gibt es schon. Es gibt Maschinen, die gar nicht bei uns im Portfolio drin sind. Holen wir mal den Prescher zum Beispiel oder die Abrissbauer. Die gibt's auch schon elektrisch, ne? Es gibt elektrische Krane, Mobilkrane, die mit Diesel auf die Baustelle fahren, dann auf Elektro rumschalten, den Kranbetrieb komplett elektrisch machen. Die Lösung gibt es schon. Also die Möglichkeit, eine elektrische Baustelle zu realisieren, die sind da. Die sind wirklich da. Und das ist mal so das erste Learning. Und das zweite ist, wir müssen halt noch besser werden in der Planung und der Ausführung.
Verstehe ich es dann richtig, dass ein Maschinenlieferant, Baumaschinenhersteller, auch ein Stück weit mehr zum Dienstleister wird, insofern, dass er, wie Sie schon sagten, den gesamten Baustellenprozess von vornherein stärker im Blick hat und damit schon in das Gespräch mit dem Kunden reingeht?
Die Frage ist gut. Diese Dienstleister Tätigkeit hat ein Riesenpotenzial und momentan ist es so, dass die Kunden uns eigentlich fragen, ich würde das gerne elektrisch machen, wie geht das? Das ist eigentlich die Fragestellung, die kommt. Und ich sage mal, wir als Lieferant müssen auch die Frage beantworten können und nicht nur sagen, ja, kriegst du uns die Maschine, der Rest musst du selber gucken, das wäre nicht das Verhältnis, was wir zu unseren Kunden haben wollen. Und da ist natürlich für uns schon ein sehr interessanter Punkt.
Letzte Frage. Welche Ratschläge geben Sie jetzt jemandem, der unseren Podcast gehört hat, hoffentlich, und jetzt sagt, Mensch, ich habe da bald ein Projekt, was ich gerne vielleicht auch mit einer gewissen Vision in Sachen Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität umsetzen möchte. Was wären da Ihre Ratschläge, bevor sich jemand an den Plan macht?
Also der erste Ratschlag ist einfach, man soll sich mal trauen. Das ist jetzt wirklich die Erkenntnis, war natürlich ein bisschen holprig hier und da, aber rückblickend war dann doch irgendwie einfacher. Man muss so ein bisschen hier und da mal querdenken im Sinne von, okay, wen kann ich da noch mit reinholen, damit es funktioniert. Aber man muss sich erst mal trauen und einfach mal dran gehen. Zum anderen glaube ich, wo wir jetzt auch nach dem Projekt mit verschiedenen Personen und verschiedenen Bereichen in der Industrie mal gesprochen hat, oder in unserer Branche, Interesse ist auch da. Wie gesagt, nicht überall, klarer Fall, ne? Der Brückenabbruch ist weit weg, aber innerstädtisch hier, und also man hört dann schon Interesse. Und ich kann für Volvo jetzt mal sagen, das ist jetzt ein bisschen auf europäischer Ebene, in anderen Ländern muss es rechtlich gemacht werden. Also von daher, die Basis ist da und entwickelt sich auch durch diese rechtlichen Anforderungen, Norwegen, Holland mal als ein Beispiel, passiert hier auch viel, was dann rüberschwappt. Das wäre das andere. Also einfach mal links und rechts gucken, sich trauen, und Interesse ist da. Und dann einfach die richtigen Leute an den Tisch holen und das einfach mal durchspielen. Vielleicht, wenn man denkt, das ist unmöglich oder oh, das wird alles schwierig, einfach mal Firmen kontaktieren, gerne auch uns oder mich, und dann einfach mal das Ganze durchspielen, mal gucken, was das eigentlich bedeutet und wie kompliziert das Ganze überhaupt nachher wird. Denn das ist das andere Ding, die daran beteiligt sind, ob nachher dann Stadtwerke dran sind, den Elektriker, den man dann noch braucht und alles, für die sind diese Strommengen, die man braucht, und dann hört man irgendwas, ja, da muss was mit 400 Ampere abgesichert werden oder 600 Akku. Das ist für die Daily Business. Also was für die Baumaschinenbranche irgendwie so, eine 600 Ampere Sicherung, das ist für, ich sag mal, Industrieelektriker, die in dem Bereich arbeiten, ja, gut, nicht mehr, machen wir, ist kein Problem. Mhm. Also es ist immer so dieses Drangehen und Wissen, eigentlich kennen sich viele Leute mit dem Metier aus, man muss einfach mal nur drangehen, das richtige Netzwerk finden und dann machen. Also ganz unterm Strich einfach mal trauen, die Chance nutzen und drangehen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, nicht nur auf Volvo zu beziehen, aber auch wenn man andere Arbeiten machen will, auf dem Markt für Dinge elektrisch komplett zu machen auf einer Baustelle. Und das sollte man auch einfach mal nutzen, sich trauen. Und dann sieht man schon, dass das gar nicht mal so kompliziert ist.
Das nehme ich als Schlusswort, Herr Bauer. Herzlichen Dank. War super spannend. Wir werden das Projekt weiterverfolgen und natürlich auch noch die vielen weiteren Projekte verfolgen, die in der Zukunft noch anstehen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, Frau Thielen. Dankeschön.
Hands on, der Baumaschinen-Podcast.